Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Professor Ahmed Toprak in SWR1 Leute. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind Erziehungswissenschaftler. Sie haben als Anti-Gewalt-Trainer gearbeitet, auch als Sozialarbeiter. Sie kennen also Theorie und Praxis. Wie haben Sie denn die Krawalle in Stuttgart vor knapp 2 Wochen verfolgt?
Das Erste, was mir so auffiel, was ist in den jungen Menschen passiert? Was hat dazu beigetragen, dass sie so in Anführungszeichen über die Stränge gezogen sind oder ausgeflippt sind, umgangssprachlich? Es gibt dafür immer Erklärungen, weil solche Ausbrüche von Jugendlichen kenne ich schon seit längerem, dass so extreme Beispiele immer wieder gibt. Ich habe zum Beispiel kennengelernt, dass in München im Jahre 98 sich 70 Jugendliche am Stachus direkt im Zentrum von München zu einer Schlägerei getroffen haben. Da gab es auch eine riesen politische Debatte. Solche Sachen kennen wir, deshalb muss man sich genauer die Ursachen sich anschauen. Was genau ist es passiert? Das passiert hier nicht von ungefähr. Und ich habe gedacht, dass die Jugendlichen vermutlich frustriert sind, vielleicht auch bedingt durch Corona. Vermutlich gibt es keine Freizeitmaßnahmen für die Jugendlichen und die Bars sind zu, die Diskotheken sind zu und vermutlich auf der Straße haben sie ihren Frust losgeworden.
Ja, es gab die Wochen vorher auch schon Auseinandersetzungen mit der Polizei. Lässt sich Eskalation vorhersagen? Haben Sie da Erfahrungen?
Die Aufgabe der Polizei ist es natürlich auch, deeskalierend zu wirken. Wir sagen auch, man müsste versuchen zu deeskalieren. Ich glaube, die Polizei grundsätzlich ist auch an der Deeskalation interessiert. Natürlich kenne ich die Problemlagen vor Ort in der Form nicht, was genau passiert ist.
Das muss jetzt mal ermittelt werden.
Genau, das kann ich ja nur vermuten. Aber normalerweise, so wie ich die deutsche Polizei kenne, ist es zur Deeskalation eigentlich ja verpflichtet. Und das machen die allerwenigsten. Aber um zu deeskalieren, muss auch die andere Seite natürlich auch offen dafür sein. Deshalb, das ist eine Gruppenkonstellation oder zwei Gegner in Anführungszeichen prallen aufeinander und beide müssen versuchen, eine Lösung zu finden. Warum das nicht passiert ist, hat Gründe. Und ich glaube, da hat sich bei den Jugendlichen gewissermaßen Frust entwickelt. Aber wir wissen auch aus Studien, dass im Prinzip die Polizei in der Bevölkerung, auch unter Jugendlichen, einen guten Ruf hat. Vermutlich kann ich mir vorstellen, dass zwei Dinge zusammengekommen sind. Einerseits vielleicht die lang anhaltende Corona-Krise, dadurch auch, dass Jugendliche die Freizeitmaßnahmen nicht in Anspruch nehmen konnten und vielleicht die Debatte in den USA in Bezug auf das Polizeibild. Das könnte ich mir vorstellen, hat auch eine Rolle gespielt.
Sie haben viel Erfahrung mit straffällig gewordenen Jugendlichen. 15 der Festgenommenen sind polizeibekannt. Einer von ihnen wurde bereits 24 Mal angezeigt. Da fragen sich viele Menschen, wie kann so etwas passieren? Haben Sie eine Antwort?
Wir haben natürlich ein Strafgesetzbuch. Man muss natürlich sich das Alter der Jugendlichen anschauen. Wenn die Jugendlichen so zwischen 14 und 17 sind, können sie nicht nach erwachsenem Strafrecht bestraft werden, was auch sinnvoll ist, weil man muss auch die Jugendlichen ja in ihrer Entwicklung beobachten und sie pädagogisch und präventiv einfangen. Ab 18 bis 21 Jahren kann der Gesetzgeber sie nach Jugendstrafrecht, aber nach erwachsenem Strafrecht bestrafen. Das muss man auch sich beobachten, warum das da passiert ist. Aber es gibt solche Intensivstraftäter, sagt man dazu, die gibt es. Die Frage ist, warum sind sie auf freiem Fuß? Es gibt, man muss den Jugendlichen eine Straftat nachweisen. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Jugendliche pädagogisch betreut werden müssen. Die Frage ist, warum dieser Jugendliche so viele Anzeigen hat und warum vermutlich sind es kleinere Straftaten. Man muss auch strafmaßig anschauen. Ich kann über Einzelfälle nicht viel sagen, aber eins weiß ich, man muss Jugendliche mit pädagogischen, präventiven Mitteln erreichen und Repressalien helfen ja im Prinzip nicht und die sind nicht nur nicht hilfreich, sondern die sind auch nicht wirksam, weil wenn man im Gefängnis landet und nicht resozialisiert wird, kommt er raus, dann ist er noch straffälliger.
Harte Strafen sind immer noch das beste präventive Mittel, da sagt der Bundesinnenminister. Die Rückfallstatistik zeigt, dass die Rückfallquote umso höher ist, je härter die verhängte Sanktion war. Was tun in so einem Dilemma?
Also da muss ich leider den Innenminister widersprechen. Wir wissen aus der Forschung und aus der pädagogischen Maßnahmen, dass harte Strafen überhaupt nicht wirksam sind. Ich werde mich damit unbeliebt machen, aber wenn man pädagogisch und psychologisch nachdenkt, werden Jugendliche nicht in den Strafkatalog reinschauen und dann sagen, für schwere Körperverletzung gibt es 5 Jahre, mache ich das nicht. Das schaut er sich eben nicht an. Ich glaube, härtere Strafen sind dann präventiv, wenn das im Vorfeld schon extrem Beispiele gibt, wo man um Tötungsdelikt etc. geht. Also natürlich, rechtlich muss für eine Straftat eine Konsequenz geben. Das will ich ja gar nicht widersprechen. Aber noch härtere Strafen sind ja im Gesetz verankert. Die Frage ist, wie kann der Gesetzgeber diese härtere Strafen auch umsetzen? Das heißt aber, es muss auch einer Person eine bestimmte Straftat nachweisen. Das ist in so einer Gruppenkonstellation immens schwer. Die Polizistinnen und Polizisten müssen das ganz genau untersuchen, die Staatsanwälte auch. Und da kann unser Strafgesetzbuch härtere Strafen ableiten. Aber noch härtere finde ich kontraproduktiv. Das ist aus meiner Sicht eine Scheindebatte. Eigentlich müssten wir viel mehr darüber nachdenken, wie kann man diese Jugendliche erreichen, präventiv arbeiten. Wenn ich natürlich die Gelder in Jugendzentren, in den Jugendclubs streiche, dann fördere ich auch Gewaltanwendung, muss man in dieser Form leider klar und deutlich sagen.
Nur darf natürlich auch nicht so ein Bewusstsein entstehen, ach, das ist schon okay, zu randalieren und Dinge zu zerstören, Polizei und Rettungskräfte anzugreifen und mir passiert nichts. Also insofern ist es ja auf beiden Seiten wichtig.
Auf alle Fälle. Ich wollte ja nicht damit die Fälle bagatellisieren. Im Gegenteil, ich wollte nur darauf hinweisen, dass natürlich wir härtere Strafen haben. Wenn Sanitärleute an einem Unfall auftauchen oder Polizisten, dass die Jugendlichen oder auch andere randalieren und die Leute darin behindern, ist das natürlich nicht zu dulden. Man muss auch die Jugendlichen in dieser Form auch zur Rechenschaft ziehen. Aber das muss ich natürlich den Jugendlichen auch nachweisen. Das heißt, ich muss den Jugendlichen eine bestimmte Straftat nachweisen. Und ich kann einfach nicht willkürlich irgendetwas dann verhängen. Dann sind wir nicht in einem Rechtsstaat. Und das müssen wir viel genauer uns anschauen und vor allem den Jugendlichen einen Raum geben, wo sie sich dann austoben können. Das können Jugendzentren sein, Jugendclubs sein. Da machen auch Sozialarbeiter und Sozialarbeiter gute Arbeit und das müssen wir viel mehr ausbauen.
Sie haben als Sozialarbeiter gearbeitet, Sie haben auch mit mehrfach straffälligen Jugendlichen gearbeitet. Wie kann denn eine Gewaltprävention aussehen? Wann ist sie erfolgreich? Wie haben Sie das in Ihrer Erfahrung festgemacht?
Also meine Erfahrung besteht darin, dass die Jugendlichen eigentlich deshalb straffällig werden, weil a) die sozialen Rahmenbedingungen ungünstig sind. Es gibt familiäre Konstellationen, die das Ganze begünstigen können, weil einfach sie auch keine finanziellen Mittel haben, um ihre Freizeit zu gestalten. Wenn natürlich in einer Diskothek der Eintritt 10 Euro kostet und dann auch ein Drink auch dann 7 bis 10 Euro kostet, kann sich nun mal nicht jeder leisten. Das heißt, wir müssen auch dort schauen, welche Rahmenbedingungen da sind und vor allem die sozialen Rahmenbedingungen. Und wenn konkret im Einzelfall ist der Gewalttäter eher sprachlos. Das heißt, er weiß nicht, wie er sich helfen soll. Das heißt, wir versuchen denen Kommunikationsfähigkeit beizubringen, wie kann man Konflikte angehen, ohne Gewalt anzuwenden, wie kann man über eigene Emotionen reden, über eigene Gefühle reden, wie kann ich empathisch gegenüber anderen sein. Also das sind so, das klingt erstmal sehr trivial, was ich gerade sage, was wir fördern, aber genau diese Dinge fehlen bei diesen Jugendlichen und das muss man fördern und genau diese Dinge muss man auch ansprechen. Und was bei der Gewaltprävention so im Sinne von Anti-Gewalt-Training, die ich sehr oft mache, Konfrontation. Das heißt, man darf den Jugendlichen nicht sagen, hast du toll gemacht. Oder man darf die Straftat einfach nicht schönreden. Im Gegenteil, du bist gut, aber das, was du gemacht hast, ist daneben und daran müssen wir arbeiten.
Sie haben Gewaltphänomene erforscht und Strategien zur Gewaltprävention. Wo beginnt das denn? Denn doch nicht erst bei den Strafen, wenn es zu spät ist.
Nein, ich glaube, ich habe ein paar Ansätze in der ersten Gesprächssituation gesagt. Man muss natürlich viel früher eingreifen. Es gibt ja eine Generalprävention, also oder wir sagen dazu Primärprävention. Das heißt, es muss gar nichts vorfallen, dass man die Situation der jungen Leute verbessert, indem man zum Beispiel für sie Orte schafft, wo man sich finden kann. Vielleicht eine Basketballplatz oder Fußballplatz, wo sich dann austoben können. Jugendhäuser, Jugendzentren. Das heißt, das trägt dazu bei, dass die jungen Menschen Orte haben, wo sie sich dann austoben können und dass sie nicht auf die Straße angewiesen sind. Dazu sagen wir eigentlich Generalprävention, es muss nicht vorhanden sein. Dann gibt es ja Sekundärprävention, wo, wenn die Jugendlichen zum Beispiel schon auffällig geworden sind. Und da kann man pädagogisch intervenieren. Das heißt, da gehört auch zum Beispiel so ein Kurs oder Antigewalttraining, dass man gezielt mit den jungen Menschen arbeitet, um an ihrer Problemlage zu arbeiten. Die Problemlage ist was? Nämlich die Anwendung von Gewalt. Und da arbeiten wir in der Tat mit solchen Jugendlichen konfrontativ. Das heißt, wir beschönigen nicht die Tat und wir beschönigen auch nicht, dass er jemanden beleidigt, sondern wir sagen, du bist in Ordnung, aber deine Verhaltensweise musst du komplett umändern, weil wenn du so weitermachst, kommst du in der Gesellschaft nicht weiter und du beschädigst auch andere Menschen. Das steht dir nicht zu. Und da arbeiten wir sehr stark konfrontativ und da wird gar nichts beschönigt. Im Gegenteil, da wird Klartext gesprochen und dass die Jugendlichen auch ihre Tat konfrontieren und sich vor allem in die Situation der Opfer versetzen müssen und das Leid des Opfers nachvollziehen müssen. Das ist ein Weg, den man bestreiten kann.
Ist das auch ein Ansatz, wenn es um mangelnden Respekt geht, den ja viele Clubbetreiber beispielsweise benennen? Oder uns schreibt gerade aus Welzheim Dieter, der sagt, ich bin Busfahrer und erlebe das täglich, dass der Respekt verloren geht und vieles passiert da einfach unter der Gürtellinie. Was würden Sie ihm als Busfahrer raten? Wie kann er in solchen Situationen damit umgehen?
Also ich höre schon von vielen Kolleginnen und Kollegen auch aus der Praxis, dass die Verrohrung so bei den Jugendlichen teilweise extremer geworden ist, dass man natürlich auch Bezugspersonen nicht mehr respektiert, Polizisten, Sozialarbeiterinnen, Lehrkräfte nicht respektiert. Diese Tendenzen sind in Einzelfällen vorhanden, die kriege ich auch ja mit, das ist vollkommen richtig. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ich glaube, man muss den Jugendlichen ganz klare Ansagen machen, dass das, was man da gerade tut, nicht in Ordnung ist. Natürlich ist für einen Busfahrer direkt am Buseingang schwierig damit zu konfrontieren. Aber das Zulassen ist auch keine Option. Man muss den Jugendlichen klar und deutlich sagen, dass was gerade passiert, eben nicht in Ordnung ist, dass man bei Bedarf auch dann Konsequenzen daraus ziehen muss, wie zum Beispiel Polizei einschalten. Da muss man dann auch dann Jugendlichen dann sagen, dass das nicht in Ordnung ist, dass man jetzt dann vielleicht dann den Bus anhält, der muss aussteigen oder man holt die Polizei. So einfach ist es manchmal.
Also wichtig ist dann auch die Konsequenzen durchzuziehen, damit wirklich auch ein Zeichen gesetzt wird. Das heißt, Sie haben das Antigewalttraining angesprochen. Wie sieht das denn dann ganz konkret aus, wenn Sie da mit einem Jugendlichen arbeiten?
Habe ich so ein bisschen angedeutet. Also wir arbeiten im Auftrag des Opfers quasi. Man arbeitet an dem Täter im Auftrag des Opfers.
Das soll sich fühlen wie das Opfer anschließend dann auch. Genau, wie machen Sie das?
Genau. Das heißt, eine klassische Methode an einem Antigewalttraining ist der heiße Stuhl. Das heißt, der Jugendliche wird auf den heißen Stuhl gesetzt und er muss sich mit dem Leiden des Opfers auseinandersetzen. Deshalb wird er auch damit konfrontiert. Das heißt, er muss in der Lage sein, Empathie für den Opfer zu bekommen, was er da angerichtet hat. Da werden auch dann teilweise Bilder von Opferleid gezeigt. Das heißt, er muss sich in die Lage dieser Person versetzen und er wird auf dem heißen Stuhl extrem konfrontiert. Er wird auch teilweise hart angegangen, um zu sehen, wie sich das Opfer gefühlt hat, um Empathie zu schaffen, um später auch solche Taten nicht mehr zu tun. Ob das wirksam ist.
Das wollte ich gerade fragen. Wie sieht die Erfolgsquote dabei aus? Haben Sie darüber Nachweise?
Es gibt eine einzige Studie, die ist etwas älter, aus dem Jahre 2007 vom Kriminologischen Forschungsinstitut. Das heißt, die Jugendlichen, die so ein Antigewalttraining durchlaufen haben, werden nur in 37% der Fälle wieder rückfällig und diejenigen, die das nicht gemacht haben, werden in 82% der Fälle rückläufig. Das heißt, das ist kein Mittel, wo man natürlich komplett abschafft, aber das kann auch Pädagogik gar nicht leisten. Aber es geht eher darum, dass man Empathie schafft und reduzieren auf niedrigem Niveau ist anscheinend wirksam, aber natürlich nicht auf 0% zu schaffen, wäre natürlich, glaube ich, in der Pädagogik vermessen.
Sie haben in Muslimisch-Männlich desintegriert darüber geschrieben, was bei der Erziehung muslimischer Jungen schiefläuft. Was waren die Haupterkenntnisse, die Sie gewonnen haben?
Ich wollte mit diesem Buch, das letztes Jahr bei Ulstein erschienen ist, einmal den Blick auf die Erziehung richten, was die Eltern für Erziehungsfehler machen. Es gibt natürlich für Desintegration mehrere Optionen oder mehrere Gründe, die zusammenwirken. Es gibt keine monokausale Erklärungsansätze. Das ist in der Wissenschaft eigentlich verpönt. Es gibt mehrere Aspekte und ich wollte neben vielen Aspekten, was auch natürlich zu Desintegration führen kann, einmal den die Elternoption in den Vordergrund stellen, weil das ja in der Forschung selten gemacht wird.
Und was haben Sie da festgestellt?
Genau, da habe ich festgestellt, dass die Eltern vermeintlich ihre Söhne schützen, indem sie vielleicht ihren Söhnen schaden. Was heißt das konkret? Sie wollen, dass ihre Söhne später das Oberhaupt der Familie werden sollen. Sie sollen später auch die Familie ernähren. Und dafür geben sie den Söhnen viele Freiheiten und wenig Konsequenzen. Und das trägt dazu bei, dass der Jugendliche natürlich sein Verhalten nicht reflektieren kann, weil er denkt, ich darf das, ich kann das, es passiert mir nichts. Und diese vermeintliche gute Idee der Eltern schadet dem Jungen. Und das trägt auch dazu bei, dass er zum Beispiel in der Schule mit seinen Verhaltensweisen nicht klarkommt, weil der Lehrer oder die Lehrerin erwartet nun mal klare Orientierung. Und das hat er im Elternhaus teilweise nicht gelernt. Und deshalb eckt er an.
Das prägt natürlich ein Rollenbild, aber das ist ja etwas, was dort sicherlich auch traditionell gelebt wird. Also das ist seither so. Inwiefern kann man dem jetzt neu begegnen?
Man muss natürlich sich das Mädchen anschauen als Gegenpart. Das Mädchen wird ja in diesem Erziehungskonzept bei konservativen Familien als die Mutter und die Versorgerin gesehen. Und die soll auch schnell und anständig und zielgerichtet ihre Aufgaben erledigen. Und das sind genau Attribute, die auch die Lehrkräfte in der Schule verlangen. Und deshalb ecken die Mädchen zum Beispiel in der Schule nicht an, weil die Attribute werden gefördert, die auch in der Schule verlangt werden. Die Frage ist, warum funktioniert das oder warum eckt das an? Natürlich leben wir in einer Gesellschaft, die plural und offen geworden ist. Deshalb ecken diese Jungen auch in der Öffentlichkeit an. Im Übrigen aber in ihren Herkunftsländern auch, weil diese traditionellen Rollenbilder auch dann teilweise aufgeweicht sind. Und die tragen dazu bei, dass man ein bisschen in der Öffentlichkeit negativ auffällt. Und ich appelliere an die Eltern, ihre Erziehungskompetenzen zu reflektieren, weil sie helfen den Söhnen nicht, sondern sie schaden ihnen. Und deshalb muss das verändert werden.
Es trägt ja auch zu einem Rollenbild der Mädchen bei, was in unserem Rollenbild der Frau nicht entspricht. Also insofern ist auch da nochmal eine weitere Gefahr. Und wenn Sie sagen, ja, ich appelliere an die Eltern, aber in Elternhäusern wird das seit Jahrhunderten so gelebt. Erkennen die, dass sie etwas ändern müssen?
Sie müssen erkennen. Ich glaube, das Schlimme ist ja, die Eltern denken, sie tun was Gutes. Und genau das ist das Problem. Aus deren Sicht ist ja das gut, was sie tun unter Umständen. Das Problem besteht darin, dass in konservativen Milieus keine alternative Erziehungskonzepte bekannt sind. Und ich glaube, wenn sie wüssten, dass sie damit ihren Söhnen eigentlich schaden, würden sie auch ihr Verhalten verändern. Deshalb arbeiten wir ja auch daran, dass die Eltern dementsprechend auch dann andere Alternativen kennenlernen. Und mit Fingerzeig geht das sowieso nicht, sondern man muss den Eltern in Dialog beibringen, dass auch andere Konzepte gibt, dass man sie auch kennenlernt.
Wie machen Sie das?
Wie machen wir das? Wir sagen zum Beispiel, dass in modernen Gesellschaften mittlerweile Gleichberechtigung gibt, dass man im Haushalt sich das teilen muss. Das ist ein gemeinsamer Weg. Frau und Mann gehen gemeinsamen Weg. Und es gibt auch dann Vorbilder in zum Beispiel modernen arabischen und türkischen Milieus. Die kann man ja auch kopieren. Also eigentlich geht es darum, dass man Vorbilder zeigt. Aber eins sage ich immer, und dafür werde ich auch immer kritisiert, zu Recht oder nicht zu Recht, ein Teil der Migrationsgesellschaft wird immer konservativ bleiben. Und das ist auch eine Überlebensstrategie in der Migration, dass man im Prinzip die Werte und Normen beibehält, weil das ist das Einzige, was mir noch übrig geblieben ist. Deshalb wird das vermutlich nicht ganz weg sein.
Sie haben Anti-Gewalt-Trainings gemacht mit straffällig gewordenen Jugendlichen. Was dachten die denn erstmal? Ach, hier kommt einer von uns und der wird uns schon nichts tun?
Ich habe mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund gearbeitet. Das lag auch daran, dass ich in einer Einrichtung gearbeitet habe, die speziell nur mit Migranten und Migranten gearbeitet haben. Und vor allem damals, für Ende der 90er Jahre, ich habe das bis 2007 gemacht, war es so, dass ich eigentlich nur Türkeistämmige hatte. Und weil ich selber türkeistämmig bin, dachten sie, ach, wir gehen dahin. Der Brief kommt von einem Türken, in Anführungszeichen. Und das wird schon ein Spaziergang. Nachdem sie gesehen haben, dass es eigentlich ich sie respektiere und deren Lebenswelten auch dann verstehe, aber das, was sie getan haben, überhaupt nicht gutheiße, haben sie erstmal schlucken müssen. Also die dachten immer, ach, ich komme dreimal und dann kriege ich meinen Schein und dann ist die Sache erledigt. Und wenn einer zweimal gefehlt hat, dann gab es harte Konsequenzen, nämlich Jugendarrest teilweise. Und das habe ich auch durchgezogen, weil wenn man den Jugendlichen nicht die Grenzen aufsagt, was vielleicht im Alltag öfters passiert, es geht jetzt nicht darum, dass ich Pädagoginnen und Lehrerinnen Schelte betreibe, sondern wir haben vielleicht dann in bestimmten Punkten vielleicht zu lasch oder zu weich gehandelt. Es geht ja nicht darum, dass man die Kinder und Jugendliche anschreien muss, sondern man muss das Fehlverhalten sofort sanktionieren und dann Konsequenzen aufzeigen. Sonst denken die Jugendlichen, ich darf mir alles leisten. Und genau das ist der Knackpunkt, wo die dachten, ich gehe dreimal zu Toprak, dann ist die Sache erledigt. Nein, es ist nicht erledigt. Du musst alles machen und vor allem, du musst mitarbeiten. Und vor allem das, was du gemacht hast, ist daneben, daran müssen wir arbeiten.
Wie groß ist denn die Einsicht?
Die Einsicht über eigene Straftat ist am Anfang erstmal gering bis nicht vorhanden, muss man in dieser Form sagen.
Ja, die werden sich erstmal verteidigen, genau. Ich habe doch nur und
genau.
So weiter. Ne?
Genau, ich wurde provoziert, ja. Ich konnte nicht anders, der hat mich komisch angeschaut, etc. etc. Das heißt, die Einsicht über die eigene Verhaltensweise ist natürlich nicht vorhanden, aber man muss auch allgemein sagen, wer ist in der Lage, sich jeden Tag kritisch zu reflektieren. Das machen wir ja auch ja als Erwachsene ja nicht immer.
Aber das ist doch vermutlich genau die Aufgabe. Genau. Sie müssen jemanden dazu bringen, zu sagen, da habe ich tatsächlich genau. Einen Fehler gemacht. Denn wenn das genau. nicht passiert, dann wird es auch keine Besserung geben.
Genau. Und deshalb haben wir auch den Jugendlichen gesagt, du musst dein Verhalten über dein Verhalten stehen. Und vor allem, du musst über die Konsequenzen deiner Verhaltensweisen auch die Konsequenzen ziehen und du musst dich vor allem selber verbessern. Das heißt, es kann nicht sein, dass man einfach so konfrontiert wird. Die Frage, was hast du dazu beigetragen, dass du konfrontiert bist? Und das ist bei vielen eine neue Erkenntnis. Ich habe ganz banale Dinge gemacht, wie zum Beispiel denen den Spiegel vorgesetzt und habe gesagt, schau dich doch einfach mal an, du trägst auch dazu bei. Und viele haben sich auch dabei entdeckt, dass sie ihre Körpersprache, ihre Verhaltensweisen eben auch vielleicht die Gegenseite provoziert und dadurch auch vielleicht Dinge entstehen, die eigentlich nicht wünschenswert sind. Das heißt, man muss den Jugendlichen klar und deutlich sagen, was man nicht in Ordnung findet. Wenn man auf Kleinigkeiten nicht reagiert, das ist ein Leitsatz in der konfrontativen Pädagogik, wenn man auf Kleinigkeiten nicht reagiert, passieren immer größere Sachen und die Jugendlichen müssen immer die Kleinigkeiten steigern, damit es dann Spaß macht. Weil es geht auch bei vielen Jugendlichen auch so, das ist so ein Hahnenkampf, so, wer hat den besseren Zugang und wie kann ich steigern, wie kann ich den Pädagogen auf die Palme bringen, das testen auch die Kinder mit ihren Eltern auf einer anderen Ebene, aber da muss man klare Sprache, deutliche Ansagen machen und vor allem, es müssen Konsequenzen sein, die umsetzbar sind. Ich kann nicht Sachen androhen und dann am Ende sagen, das geht ja gar nicht. Und das ist die Schwierigkeit bei Pädagogen, die können nicht so viele Konsequenzen aussprechen.
Und wie ist es bei mehrfach straffällig gewordenen Tätern? Wie sind Sie da umgegangen? Reicht das da aus?
Ja, die Konsequenz ist, wenn das zum Beispiel eine Bewährungsauflage ist, dann wird die Bewährungsauflage in Frage gestellt und aufgehoben. Und wenn er eine richterliche Auflage hat, dann geht er in Dauerarrest. Und ich habe auch öfters das durchgezogen. Die kamen betteln zu mir und haben gesagt, die Auflage war Antigewalttraining, ich war nicht da, kannst du eine Ausnahme machen? Ich habe gesagt, nein, die Konsequenz ist, das ist deine Verhaltensweise, ich habe dich da darüber aufgeklärt, dann wird deine Bewährung aufgehoben. So einfach ist es. Du hast gegen die Bewährungsauflage verstoßen und dementsprechend musst du die Konsequenzen tragen. Und genau darum geht es. Es ist eine harte Maßnahme, aber ich finde, im Einzelfall ist auch berechtigt, weil er muss seine Verhaltensweise regulieren. Und wenn das nicht geht, dann muss er auch die Konsequenzen sehen.
Sie haben sich mit Integration befasst, wo Fehler gemacht wurden und haben Fehler ausgemacht während der Wirtschafts- und Energiekrise 1973, die zum Anwerbestopp führte. Inwiefern machen Sie da einen Integrationsfehler aus?
Man muss davon ausgehen, dass natürlich wir eine liberale Gesellschaft sind. Also Deutschland ist eines der liberalsten Länder weltweit. Kann man, glaube ich, ohne zu übertreiben, das sagen. Natürlich muss man auch Rücksicht auf die Bedürfnisse der Migrantinnen und Migranten nehmen. Das war die Anwerbung bestand ja darin, dass beide Seiten miteinander ein informelles, gedanklichen Vertrag hatten, nämlich die kommen für ein paar Jahre und gehen wieder. Und das war nicht nur der Wunsch der deutschen Politik.
Sowohl auch der Gastarbeiter.
Auch der Gastarbeiter. Wir arbeiten ein paar Jahre und gehen wieder. Was ich natürlich kritisiere, sind zwei Punkte, die ich kritisiere. Einmal der Anwerbestopp aus dem Jahre 73, weil da war klar, dass die Gastarbeiter bleiben werden, weil sie eben dann nach dem Anwerbestopp ihre Familienangehörige nachgeholt haben, ihre Kinder nachgeholt haben. Da stand schon fest, dass sie nicht gehen werden. Und der nächste Fehler war aus dem Jahre 83, diese Rückkehrprämien, dass man das Land verlassen soll. Dafür kriegt man dann Geld. So, das waren waren so die zwei Punkte, wo ich gedacht habe, das geht eigentlich gar nicht. Und aus meiner Sicht hat man sich wenig um Integration bemüht, wie zum Beispiel Deutschkurse implementieren. Das wurde erst im Jahre 2005 implementiert, zum Beispiel diese ethnischen Gastarbeiterklassen für Gastarbeiterkinder, die ich selber besucht habe, wo man auf die Herkunftsland wieder vorbereitet wurde. Ich bin im Jahre 80 gekommen und ich komme in eine türkische Vorbereitungsklasse. Worauf werde ich vorbereitet? Auf die Rückkehr in die Türkei. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich dann eher auf die deutsche Gesellschaft vorbereitet werde. Das sind so Dinge, die natürlich nachhaltig noch wirken.
Haben Sie sich denn in der Türkei auf Deutschland vorbereitet? Gab es Ihrerseits eine Vorbereitung auf das Land?
Nein, ich wüsste auch nicht, wie das gehen sollte, weil damals gab es ja diese Medien nicht. Ich bin ja Jahrgang 70. Sowas gab es gar nicht. Natürlich, weil meine Eltern schon länger da waren. Ich war ja mit meinem Bruder erstmal dort alleine.
Sie sind natürlich mit 10 Jahren dann gekommen?
Genau, dann haben wir die Bezüge zu Deutschland gehabt natürlich. Meine Eltern haben auch immer so Bücher mitgebracht, damit wir so ein bisschen reinblättern, ein bisschen lesen. Natürlich haben wir nicht viel verstanden. Aber ich hatte schon ein genaues Bild, wie Deutschland aussieht. Auf alle Fälle sehr sauber, sehr ordentlich. Und die Frau ist blond, der Mann hat Seitenscheitel und die haben zwei Kinder, ein Mädchen, einen Jungen und einen Hund.
Das war und so essen mein Sauerkraut.
Genau, das war so mein Bild aus den mhm. Büchern. Und als ich wirklich zum ersten Mal auch in Deutschland landete, habe ich so eine Familie gesehen, direkt am Flughafen in München. Da habe ich mir gedacht, oh, da muss was dran sein. Nein, Spaß beiseite. Aber wir haben in der Tat ein paar Dinge falsch gemacht, aber nicht nur auf einer Seite, sondern auf beiden Seiten.
War Ihnen das denn bewusst, dass es bedeutet, wenn man in ein anderes Land geht, dass es ein Geben und ein Nehmen ist?
Das habe ich spät gemerkt. Also ich persönlich wollte definitiv erstmal Deutsch lernen, weil ich habe gesagt, für mich war es klar, wenn du in ein anderes fremdes Land gehst, musst du doch die Sprache erlernen, damit du zumindest mal Tischtennis spielen kannst, Fußball spielen kannst. Das war so ganz triviale, kindertypische Verhaltensweisen. Wenn du in ein Land gehst, musst du doch die Sprache beherrschen, damit du überhaupt in die Kindergruppen oder in die Gruppen reinkommst. Das war für mich, stand gar nicht zur Debatte, dass ich Deutsch lerne. Das war ja selbstverständlich. Und ich wollte auch in Deutschland bleiben. Und ich wollte auch in Deutschland, mein Wunsch war, sofort zu studieren.
Aber ich glaube, Sie haben den Hauptschulabschluss gemacht und sind dann nochmal zurück in die Türkei. Warum?
Weil ich das Gefühl hatte, dass ich mit dem Hauptschulabschluss in Deutschland nicht studieren werden können. Das war der Hintergrund. Und da habe ich mir gedacht, weil ich auch diesen dualistischen Weg nicht kannte, dass man kann ja natürlich in Deutschland eine Ausbildung machen und dann später durch Abendschule, Abitur. Diese Wege kannte ich alle nicht, weil da war ich 15, 16, kann man ja gar nicht wissen. Dann habe ich mir gedacht, ich versuche das in der Türkei. Aber mein Ziel war ja nicht, wieder zurückzukommen, sondern ich wollte dort Abitur machen und dort studieren und vermutlich auch dort bleiben. Dass es dann am Ende ich wieder zurückkam, was Zufall war, meine Mutter anrief und hat gesagt, willst du nicht in Deutschland weiter studieren? Und das war so ein Weg, der ein bisschen schleifig war, aber ich fand am Ende gut, weil ich dann beide Kulturen, beide Sprachen und beide Länder gut kenne.
Ja, und Sie haben dann Theorie und Praxis kennengelernt. Sie waren Antigewalttrainer, Sozialarbeiter, haben parallel promoviert und Sie sind jetzt Erziehungswissenschaftler und sagen auf die Frage der Lehrer als Kumpel bitte nein. Warum nicht?
Ich sage auch nicht nur Lehrer bitte nicht Kumpel, sondern ich sage auch sogar Eltern Kumpel bitte nicht, weil die Kinder und Jugendlichen können ihre Kumpels sich selbst aussuchen und dafür gibt's auch genug Menschen. Ich sage deshalb Lehrer nicht Kumpel, sondern weil die Kinder und Jugendlichen brauchen Reibungspunkte und diese Reibungspunkte können auch Lehrkräfte sein, Sozialarbeiterinnen sein, auch Eltern sein. Und sie wollen keine Kumpels, sondern sie möchten, dass jemand ihnen sagt, was zu tun ist. Sie brauchen Grenzen und diese Grenzen wollen sie auch von den Lehrkräften erfahren. Und das kann man als Kumpel nicht. Und Lehrkräfte sollen freundlich sein, Wissen vermitteln, vielleicht auch erziehen, aber nicht als Kumpel, sondern als Fachkraft, weil sie möchten Fachkräfte und keine Freunde. Freunde kann man sich selber aussuchen. Ich brauche keine Lehrerin als Freund oder Freundin, sondern ich brauche jemanden, die Expertin ist in diesem Feld und dementsprechend auch mir sagt, was richtig und was falsch ist.
Und das ist ja nur nichts Neues, was Sie da sagen. Und trotzdem stellen wir eine Verrohung der Gesellschaft, auch in der jungen Generation fest. Wir stellen fest, dass der Respekt verloren geht. Woran liegt das?
Vielleicht haben wir ja auch dann diese einfachen, banalen Dingen hier und da mal vergessen. Ich möchte, wie gesagt, keine Pädagogen und Lehrerinnen Schelte betreiben, würde mir nie in den Sinn kommen. Vielleicht haben wir das auch im allgemeinen Alltag vielleicht auch mal schleifen lassen, weil wir viele Sachen zu tun haben, gleichzeitig viele Sachen erledigen müssen. Und vielleicht ist der Medienkonsum so, dass die Jugendlichen auch sich falsche Vorbilder nehmen. Also wir müssen vielleicht dann auch anfangen, mit den Basics anzufangen. Im Übrigen, konfrontative Pädagogik ist nichts Neues. Das ist aus den 60ern, 50ern. Das wurde in den 70ern, 80ern ein bisschen in die Vergessenheit geraten. Und dann hat man das in den Ende der 90ern, Anfang der Nullerjahre wieder rausgegraben quasi. Und vielleicht kann man auch die einfachen Dinge wieder umsetzen und mit den Basics anfangen, wäre vielleicht auch eine Lösung.
Ja, ich erinnere mich auch noch an unseren Deutschlehrer. Da mussten wir damals immer noch aufstehen, wenn wir etwas sagen wollten. Der war sehr streng und dennoch konnten wir sehr viel mitnehmen. Durch die Strenge dann vielleicht auch. Und er hat gut vermittelt, im Gegensatz zum Erdkundelehrer, der am liebsten eigentlich die Asterix-Filme gezeigt hat. Also was können Sie Lehrern mitgeben für eine konfrontative Pädagogik?
Ich weiß ganz genau, dass viele Jugendliche auch mir gesagt haben, es war gut, dass du im Antigewalttraining streng warst. Wir wussten ganz genau, wenn du Nein sagst, dann war das auch Nein. Wir wussten ganz genau, dass du uns magst, aber du bist deshalb streng, weil du uns eben magst. Und vielleicht muss man das auch sagen, man muss jetzt in der Schule wirklich nicht aufstehen und dann beim Reden Jacket zu machen, was ich in der Türkei kennengelernt habe. Das muss in dieser Form ja nicht sein, aber man kann klar und deutlich mit den Jugendlichen alles kommunizieren, mit denen klar und deutlich reden und Respektlosigkeit sofort anmerken. Ich glaube, das geht. Aber streng sein und unbeliebt sein widersprechen sich, weil strenge Menschen sind meistens beliebter, weil die Jugendlichen ganz genau wissen, dass diese Person eigentlich was Gutes möchte.
Jetzt, wenn wir auf die Zukunft gucken, sehen wir erschreckende Zahlen, denn allein in Baden-Württemberg fehlen für das nächste Jahrzehnt mehr als 10.000 Lehrer. Aufgrund einer Modellrechnung ergibt sich diese Zahl. Wie lässt sich denn der Lehrerberuf attraktiver machen?
Ich glaube, der Lehrer- und Lehrerberuf ist schon attraktiv. Wir haben auch, ein einfacher Grund ist zum Beispiel, dass sie verbeamtet werden. Und viele Länder haben das auch mittlerweile, die Verbeamtungsaltersgrenze nach oben geschoben, damit man auch ältere Lehrer als verbeamten kann. Ist attraktiv aus meiner Sicht. Man muss auch dann, wir haben auch in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, weil wir gedacht haben, wir haben genug Lehrkräfte und wir haben weniger Schüler, dass man auch dann nicht so viele Lehrkräfte ausgebildet hat. Das ist in der Tat ein Fehler gewesen. Das müssen wir wieder weiter vermitteln. Natürlich auch durch die Menschen, die länger zu uns kommen, wie zum Beispiel über die Geflüchtete. Da wurde das nochmal verschärft, weil natürlich auch wir sehr viel mehr schulpflichtige Kinder und Jugendliche bekommen haben. Das müssen wir wieder ausbauen. Ich glaube, dass Lehrerinnen und Lehrerberuf attraktiv ist. Nur die Frage ist, wie können wir die Ausbildung beschleunigen? Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, weil eine Lehrerin wird durchschnittlich in 6 Jahren ausgebildet. Das kann man nicht von heute auf morgen schaffen.
Professor Ahmet Toprak zu Gast in SWR 1 Leute. Sie haben unterschiedliche Erziehungsziele ausgemacht. Und da kommt einem häufig die alte Tradition dazwischen, vermischt mit Religion. Das ist auch bei einer Familienstruktur so. Können Sie das mal näher erläutern?
Wir sagen dazu, es gibt auch bei vielen Migranten, die aus der Türkei oder aus Maghreb kommen, es gibt ja nicht den Islam, sondern es gibt dann ein gelebtes Islamverständnis und dann einmal die Tradition. Und ich habe anhand von vielen Interviews festgestellt, dass viele traditionelle Verhaltensweisen mit dem Islam erklärt werden. Das heißt, es ist hierarchisch geprägt und kommt aus der Tradition heraus und dann wird das mit der Religion erklärt. Und dann habe ich festgestellt und nachgefragt, weil ich selber den Koran 2-mal gelesen habe, auf Türkisch und auf Deutsch, weil ich dann gedacht habe, dass ich das Türkisch nicht verstanden habe, dann habe ich auf Deutsch gelesen, war auch kompliziert. Also das heißt, allein diese sich immer auf den Koran beziehen, finde ich immer sehr komplex, weil viele Familien kennen sich auch damit gar nicht aus. Es gibt so einen Alltags-Islam und das wird mit traditionellen Vorgaben von den älteren Generationen verwechselt. Die beziehen sich auch auf den Islam. Und wenn ich dann immer nachfrage, wo genau ist das, an welcher Quelle? Ja, das habe ich so, weiß ich nicht so genau, aber das hat mein Vater oder mein Großvater mir so gesagt. Das heißt, da werden Dinge vermischt, die manchmal problematisch sein können. Das heißt, manchmal machen Muslime auch selber ihre Religion schlecht, weil sie Religion und Tradition miteinander verwechseln. Und ich finde auch sehr komplex, sich auf den Islam zu beziehen, auf den Koran zu beziehen, weil der so komplex ist, dass man das eigentlich gar nicht nachvollziehen kann. Islamwissenschaftler scheitern daran.
Sie haben es ausgemacht, das kommt hauptsächlich bei konservativen Autoren. autoritären Familienstrukturen genau. vor. Wie erreichen Sie denn, Sie haben jetzt mal gesagt, ja, Sie sprechen auch mit den Familien, aber sind nicht gerade genau diese Familien schwierig zu erreichen?
Das Problem ist, das kennen, glaube ich, die Lehrkräfte sehr gut, man kriegt immer diejenigen, die man erstmal nicht braucht, weil die sind sowieso bildungsaffin und die kommen oft und haben sind sowieso die besseren Experten, in Anführungszeichen, so die Bildungsbürger. Das kenne ich selber an meiner Schule, da waren sie alle da und alle kannten sich aus. Aber das Problem ist immer ja eigentlich, die zu kriegen, die zu kriegen, die dann nicht kommen. Da gibt es auch Wege, wie man die kriegt, aber die sind nicht beliebt, diese Wege. Und ich weiß nicht, ob das auch die Aufgabe der Lehrkräfte sein kann, sowas zu tun. Wir sagen ja dazu eine aufsuchende Sozialarbeit oder eine aufsuchende Arbeit oder G-Struktur. Wir arbeiten im Moment mit Com-Struktur. Das heißt, Com-Struktur heißt, ich schicke eine Einladung und hoffe, dass die Klienten zu mir kommen. Das funktioniert bei Bildungsbürgern sehr gut, aber das funktioniert eben nicht bei Milieus, die eben diesen Zugang nicht haben. Das heißt, da schlagen wir immer G-Struktur, das heißt, ich muss die Leute dort aufsuchen, wo sie sind, nämlich zu Hause, in Kulturverein, in Moscheeverein. Aber wie gesagt, ob das die Aufgabe der Lehrkräfte sein kann, weiß ich nicht, aber das können zumindest Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter tun.
Sie bilden ja auch die Sozialarbeiter aus und wem begegnen Sie dann? Ist dort jemand dann aufgeschlossen dafür, weil das ja eine komplett andere Denke plötzlich ist, die ein Sozialarbeiter mitbringt?
Ja, die sind aufgeschlossen, wenn man in der Tat sie knackt und deren Ort aufsucht und das Interesse sagt, du bist mir wichtig, dein Kind ist mir wichtig, wir möchten auf Augenhöhe miteinander arbeiten und es gibt bestimmte Dinge, die wir gemeinsam angehen. Wenn man defizitorientiert an die Sache rangeht und problemorientiert an die Sache rangeht, wird man vermutlich erstmal die Leute abschrecken, aber wenn man als Kooperationspartner, Partnerin und wir sind beide Verbündete, wenn man dieses Bild vermittelt, ich bin überzeugt, dass das erfolgreich ist und das war auch immer erfolgreich sein, aber wie gesagt, ein sehr schwieriger Weg. Man muss die Milieus aufsuchen, man muss die kennen, man muss Sprach- und Kulturkenntnisse haben, aber wir haben genug solche Sozialarbeiterinnen, man muss die umsetzen. Also wir werden die schwierigen Gruppe nicht in die Einrichtung bekommen, weil sie einfach viele Hemmschwellen haben, viele haben Angst, was erwartet mich da, wie rede ich mit einer Lehrerin, mit einem Lehrer, das sind so Ängste, die sind für uns vielleicht gar nicht nachvollziehbar, aber für diese Menschen eine große Hürde.
Und deswegen braucht es Bereitschaft von beiden Seiten. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch in SR1 Leute, Professor Achmed Toprak.
Danke für die Einladung.
Eins gehört.